Einen guten Morgen wünschen wir aus der Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche in Ratzeburg. Und zwar einen guten Morgen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, in dessen Namen wir uns hier sonst treffen und in dessen Namen wir auch jetzt auf Gott gerne hören wollen. Die Infektionskrise hat uns alle fest im Griff. Oder hoffentlich doch nicht. Sie bestimmt natürlich unser tägliches Leben jetzt, weil wir uns an gewisse Dinge einfach halten müssen und auf Regelungen achten müssen. Und andererseits, und darum wird es heute unter anderem auch gehen, können wir dennoch als Menschen, die an Jesus Christus glauben, frei sein, davon zu meinen, die Umstände würden unser Leben bestimmen. Ich möchte einen kurzen Ausblick geben. Wir haben für heute die Predigt noch einmal jetzt in dieser Art und Weise. Probieren das jetzt sogar mit einer Videoaufnahme. Die nächsten zwei Sonntage haben wir dann leider keine Predigt, die wir einstellen. Aber an Karfreitag und am Ostersonntag werden wir wieder eine Predigt im Netz haben. So ist es geplant. Dann muss man ja abwarten, wie die weiteren Regelungen sich ergeben. Es ist im Moment zu vermuten, dass noch länger keine Veranstaltungen stattfinden können. Darüber werden wir aber dann entsprechend informieren. Ich würde gerne, bevor wir auf unseren Gott hören, beten. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass du für uns da bist, auch wenn wir in vielerlei Hinsicht jetzt nicht füreinander da sein können. Du bist nicht an Raum und Zeit gebunden. Das ist gerade in dieser Zeit so großartig mal wieder zu entdecken. Danke, dass du mit uns sprichst, und das wünschen wir uns auch jetzt, dass wir entdecken können, was du uns mit deinen Worten in der Bibel zu sagen hast, um die es heute geht. Und bitten dich, dass du jeden segnest, der unsere Predigt hört oder sieht. Und der mit Menschen in Kontakt ist, die vielleicht auch mit dem Virus zu tun haben, und dass du gerade diese Menschen segnest, die erkrankt sind, die in der Pflege oder sonst wo tätig sind, um das tägliche Leben aufrechtzuerhalten, um die lebensnotwendigen Dinge zu gewährleisten. Danke, Herr, dass Menschen dazu bereit sind. Danke auch, dass wir einander haben, auch wenn wir uns nicht treffen können, und für die Möglichkeiten, die du uns schenkst. Auch für diese Möglichkeit, jetzt auf dich zu hören, obwohl wir uns nicht treffen können. Amen. Neulich habe ich mit jemandem über das Thema Glück gesprochen. Das ist ja eins von den seltsamen Themen. Alle reden davon, aber wenige haben eigentlich eine genaue Vorstellung davon, wovon man spricht. Was ist denn Glück eigentlich? Vielleicht fragt man sich das auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo vieles eingeschränkt ist. Ist jetzt noch Leben möglich? Kann ich jetzt noch glücklich sein? Glück haben kann man ja ganz gut beschreiben, wenn es um Glück geht. Wenn wir etwas Schönes erleben, das nicht selbstverständlich ist, sagen wir Glück gehabt. Wenn etwas Gutes passiert, womit wir nicht gerechnet haben, Glück gehabt. Wenn etwas Gewünschtes geschieht, das nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht passiert wäre, dann sprechen wir davon, dass wir Glück gehabt haben. Glücklich sein lässt sich nicht einfach mal so beschreiben. Oder lässt es sich vielleicht beschreiben, aber uns fehlt mitunter die Erfahrung. Auf jeden Fall hat Glücklichsein ja mit einer Leichtigkeit des Daseins zu tun, mit einem guten Gefühl, das sich über mein Leben breit macht. Es kommt mir vor, als ob die meisten Menschen das abhängig von den Umständen sehen, in denen ihr Leben abläuft. Wir tun oft so, als ob Umstände außerhalb von uns dafür sorgen, dass wir glücklich sind oder auch nicht. Im Wege stehen können dabei unerwünschte Ereignisse oder Entwicklungen. Auch Menschen werden oft als Gründe angeführt, warum ich jetzt gerade nicht glücklich sein kann. Oder Misserfolg und Schicksalsschläge, nachvollziehbarerweise. Mit inzwischen, man kann sagen schon oder auch erst, je nachdem, wie man es betrachtet, 48 Jahren Lebenserfahrung sage ich heute, Glück ist nicht etwas, was man bekommt, wenn man es verfolgt. Glücklich sein stellt sich nicht unbedingt ein, wenn ich mit meinem Leben danach jage. Ebenso sind es nicht vor allem die Umstände, in denen ich lebe, die dafür sorgen, ob ich glücklich bin oder nicht. Nun soll es heute gar nicht vor allem um das Thema Glück gehen. Das wird auch vorkommen. Wir werden es merken. Aber wir betrachten als Grundlage für die Predigt die Worte eines Mannes, der mit einer tiefen Lebensfreude lebte. Und das mitten in ganz unterschiedlichen Umständen und Erfahrungen. Die Worte, die wir uns nun von ihm anhören, hat er geschrieben als Häftling in einem Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die christliche Gemeinde in der mazedonischen Stadt Philippi. Mit denen war er besonders verbunden. Die haben sich deshalb auch Sorgen um ihn gemacht. Er sitzt vermutlich mit einer Kette an einen Betonklotz gefesselt in einem kalten, feuchten römischen Gefängnis. Er ist angeklagt und hat seinen Prozess vor sich. Wie das ausgehen wird mit dem Prozess, das weiß er nicht. Und die Ungewissheit kann ja schlimmer sein, als wenn man der Lage ins Auge gucken und sich darauf vorbereiten kann. Er könnte auch zum Tode verurteilt werden. Eingesperrt wurde er, weil er es nicht lassen kann, in aller Welt die Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten. In dieser ungewissen und ungemütlichen Lage gibt sein Brief uns einen Einblick in das, was ihn bewegt. Wir lesen aus dem Brief an die Philipper, Kapitel 1, die Verse 12 bis 26. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verkündigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Ich empfehle, wer das noch nicht getan hat, das Video vielleicht kurz zu unterbrechen oder auch die MP3-Aufnahme und sich eine Bibel mal neben sich zu legen, damit man dann an entsprechender Stelle nochmal am Text entlang gehen kann, wenn ich das gleich tun werde. Diese Worte bedeuten einen tiefen Einblick in das, was den Mann bewegt für sein Leben und im Blick auf sein Abtreten aus dieser Welt. Und es wird deutlich, Paulus, so heißt er, macht sich und sein Empfinden nicht so sehr davon abhängig, wie die äußeren Umstände gerade sind. Er schildert auch nicht, dass der Gradmesser für sein Glücksempfinden sich gerade ziemlich im Keller befindet, weil er dort ist. Es wirkt, als ob er von etwas ganz anderem getragen ist. Paulus steckt menschlich gesehen nun wirklich in einer niederdrückenden Lage. Aber er wirkt gar nicht niedergedrückt. Wir spüren seinen Zeilen ab, dass die Hauptfrage in seinem Leben nicht ist, wie geht's mir denn gerade? Paulus ist von Jesus Christus ergriffen. Von dem Sohn Gottes, der uns zeigt, wie Gott der Vater zu uns ist und der aus Liebe für uns Menschen sein Leben gegeben hat. Um ihn geht es Paulus unter allen Umständen. Die Predigt trägt deshalb den Titel, wie Jesus glücklich macht. Wie Jesus glücklich macht. Wir können nicht alles in diesem Text betrachten, deshalb habe ich mir zwei Dinge ausgesucht, die mir für heute wichtig sind. Erstens, für Jesus unterwegs, unter allen Umständen. Zweitens, bei Jesus geborgen in jeder Lage. Für Jesus unterwegs, unter allen Umständen. Paulus hat geschrieben, ich lasse euch aber wissen, Brüder, meine Lage hat zum Fortschritt, zur Förderung des Evangeliums gedient. Wie oft wurde das schon erlebt? Da besitzen Menschen große Begabungen. Und die nehmen einen ganz wichtigen Auftrag wahr. Vielleicht gerade in christlichen Werken, in christlichen Arbeiten. Und werden dann für unverzichtbar gehalten. Tja, dazu kann noch kommen, dass sie sich selbst auch für unverzichtbar halten. Für unersetzlich. Frei nach dem Witz über einen Bischof, der in sein Auto stieg mit dem Chauffeur und sagte, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Es kommt auch immer wieder vor, dass Männer, bedeutende Männer oder Frauen ihre Aufgabe abgeben sollen und dabei gibt es Ärger. Es gelingt nicht, dass sie sich davon lösen. Sie reden zwar davon, dass jetzt andere ran müssen, dass das auch ganz wichtig wäre, aber wenn es ernst wird, dann treten sie nicht zur Seite. Andere werden ihres Lebens nicht mehr froh, weil ihnen Dinge schiefgehen und sie nicht alles richtig machen. Da ist noch gar nicht vom Abtreten die Rede, sondern in der Arbeit ist man und macht mit, mischt mit und wird nicht froh dabei, weil es immer alles nicht richtig ist, was man tut. Wieder andere machen überall in der Gemeinde mit, weil es ohne sie angeblich gar nicht läuft. Dabei verausgaben sie sich selbst und stehen vielleicht andere im Weg, die gerne auch mal entscheidend mitgemacht hätten. Allen gemeinsam ist der Eindruck, Gott kann ohne mich nicht auskommen. Gottes Arbeit geht den Bach runter, wenn ich selbst nicht richtig mitmache. Tja, und dann sitzt man im Gefängnis. Was soll man jetzt noch machen? Man könnte verzweifeln. Paulus, dieser begabte Mann, durch den Gott schon so viele Menschen gesegnet hat, der darf doch nicht fehlen, könnte man denken. Es bewegt mich immer mal wieder, als wir in unserem Verband hier, im Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein, vor Jahren einen Prediger, einen sehr begabten Kollegen im besten Alter verloren haben. Und ich vergesse es nicht mehr, wie einer meiner Kollegen, der mit ihm auch befreundet war, mir dann auf der Beerdigung sagte, Matthias, mein erster Gedanke, als ich hörte, dass er tot ist, war, dass Gott es sich leisten kann, so einen Mann so früh zu sich zu nehmen. Das ist doch verrückt, dass Gott sich das leisten kann. Ja, das kann Gott sich leisten. Genau diese Überzeugung kommt mir aus den Worten von Paulus entgegen. Er ist selbst jetzt unbeweglich. Immobil, eine Immobilie geworden. Aber er freut sich daran, dass andere mobil sind, dass Gott andere Boten losschickt. Er selbst schreibt jetzt aus dem Gefängnis Briefe an die Gemeinden, um sie zu stärken. Denn sein Lebensauftrag bleibt, wo auch immer und wie auch immer er ist, dass Menschen durch ihn von Jesus hören sollen. Das bleibt. Aber dass das geschieht, steht und fällt nicht mit seinen eigenen Möglichkeiten, wozu er gerade in der Lage ist. Sondern das steht und fällt mit dem Auftraggeber, der noch ganz andere Mittel und Wege hat als wir. Deshalb freut sich Paulus daran, dass andere Boten unterwegs sind. Tja, worüber er sich oder woran er sich noch nicht in diesem Maße freuen konnte, wie wir es heute tun, weil er das noch nicht wissen konnte, ist, dass diese Rettungsbotschaft von Jesus noch in der ganzen Welt bekannt werden wird. Bis heute konnte er das nicht wissen. Gott hatte schon im Alten Testament davon gesprochen. Das, was wir von Paulus lesen, wirkt fast so, als ob er das schon geglaubt hat, dass Gott seine Arbeit so macht, wie er es vorhat, auch wenn Paulus nicht mehr mitmachen kann. Es kann sein, dass er es doch geahnt, vielleicht sogar gewusst hat. Nicht wissen, definitiv nicht wissen konnte er allerdings. Aber wie es scheint, hat er es für möglich gehalten, sonst hätte er nicht geschrieben, dass gerade diese Briefe, die Paulus hier in dieser bedrückenden Lage schreibt, noch Jahrtausende später Menschen zum Glauben an Jesus bringen werden. Und Menschen dadurch tiefer in die Liebe Gottes eindringen werden. Durch die Zeilen, die er jetzt gerade schreibt. Wir beschäftigen uns heute damit. Wir haben diese Briefe nur, weil Paulus zum Beispiel dort im Gefängnis Zeit dafür hatte, sie zu schreiben. Und weil er es auch noch für nötig gehalten hat. Paulus bläst also nicht Trübsal im Gefängnis, weil seine Umstände gerade so bescheuert sind, sondern er freut sich an Christus und dass Jesus sich nicht aufhalten lässt, sondern alles irgendwie einbaut, damit er den Menschen bekannt wird, damit Menschen gerettet werden. Er weiß, dass Gott auch unter diesen Umständen das Gute macht und diese Umstände noch zum Guten gebraucht. Deswegen schreibt er wohl, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Er schreibt davon, dass manche Verkündiger umso mutiger geworden sind, weil Paulus sich sogar für Jesus einsperren lässt. Ja, dann gehen wir doch erst recht los, wenn das so wichtig ist mit diesem Jesus. Andere wollten Paulus irgendwie einen reinwürgen, indem sie die Botschaft verbreiten. Vielleicht wollten sie als die besseren und wichtigeren Verkündiger dastehen. Auf solche Ideen kommen wir Menschen ja immer wieder. Vermutlich haben sie allerdings keine falsche Lehre verbreitet, sondern wirklich von Jesus gesprochen, so wie es auch dran ist. Sonst hätte Paulus sich dagegen gewehrt. Das hat er an anderer Stelle ja deutlich getan. Aber jetzt sagt er, das ist mir doch egal, warum die Leute das tun. Damit müssen sie ja fertig werden, Gott gegenüber. Hauptsache aber ist, die Menschen erfahren die Rettungsbotschaft von Jesus. Und Paulus freut sich. Der sitzt im Knast und freut sich. Mann, Paulus, man müsste traurig sein in deiner Lage. Aber er freut sich. Ihm geht es um Jesus. Und dass Jesus seine Menschen rettet. Was muss eigentlich zwischen diesem Jesus und Paulus passiert sein, dass der so sein Leben einnimmt? Das kommt manchen ja komisch vor, dass Menschen dann immer nur noch so Jesus als Thema haben. Das mag manchmal auch übertrieben sein, wenn es ums Reden geht. Aber insgesamt merkt man, dass Paulus die Liebe Gottes so intensiv erfahren hat durch Jesus Christus. Dadurch, dass Jesus sein Leben für ihn gegeben hat und für dich und mich ja auch, dass er jetzt in der ganzen Welt rumgereist ist und nichts anderes mehr wollte. Und das sorgt für Freude jetzt hier. Paulus sieht sein Lebensglück nicht davon abhängig, was ihm selbst passiert, sondern davon, dass der viel wichtigere Herr ihn und die ganze Welt in seiner Hand hat und seinen Rettungsplan weiterbringt. Dafür lebt er und dafür stirbt er auch, wenn es sein muss. Diese Blickrichtung nimmt er nämlich als zweites auf. Zweitens, bei Jesus geborgen in jeder Lage. Paulus schreibt, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, man könnte übersetzen gemäß meiner sehnsüchtigen Erwartung, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus kennt Jesus Christus und vertraut ihm. Daher weiß er, dass für ihn nur Gutes aus dieser Lage entstehen kann. aus jeder Lage. Es wird ihm zum Heil ausgehen, schreibt er. Damit meint er nicht, dass die Umstände an sich lauter Glückseligkeit mit sich bringen müssen. Die hängt ja gar nicht so sehr von den Umständen ab. Sondern er sieht sich in Gottes Hand. Gott wird ihm helfen. Und vor allem wird er durch Jesus auch, selbst wenn er abtreten sollte aus dieser Welt, das umfassende Heil erleben. Die Rettung ins ewige Königreich Gottes. Auch das hält er für möglich, das jetzt ihm bevorsteht. Und gerade das ist Grund zur Freude für ihn. Heil und Unheil des Menschen hängt nicht von seiner momentanen Befindlichkeit ab, sondern davon, wie er zu Gott steht. Und Paulus ist geborgen bei und durch und in Christus. Nichts kann ihn aus Gottes Hand reißen, auch der Tod nicht. Jesus ist ja für ihn, für Paulus, sowie für dich und mich auch, gestorben. Damit hat der Tod seine vernichtende Macht verloren. Wer nicht an Jesus glaubt, wird die ewige Existenz ohne Gott und damit ohne Liebe erfahren. Das ist das, was vielfach schon so ausgemalt wurde, wo ich jetzt nicht so viel Sinn drin sehe, aber das wird in der Bibel eben Hölle genannt. Was daran deutlich wird, ist, dass der Tod keine Lappalie ist. Es ist das, wovor Menschen berechtigterweise im ganzen Leben Angst haben. Das sagen ja Psychologen. Alle Angst ist eigentlich Angst vor dem Tod. Aber Paulus glaubt an Christus, der dem Tod die Macht genommen hat. Und wer an den Ewigen glaubt, der kann zwar noch sterben, aber er kann nie mehr tot sein. Denn Jesus ist das Leben in Person. Sollte Paulus also noch auf dieser Erde weiterleben, ist er in Gottes Hand. Jesus wird ihn weiterhin gebrauchen, um Menschen zu sich zu rufen. Und durch Jesus hat er das Leben. Sollte er aber sterben, wäre er endlich am Ziel. Bei Jesus in Gottes ewiger Herrlichkeit. Das würde Jesus Ehre machen, dass einer nicht nur dann glaubt, wenn er dafür mehr Glücksgefühle oder Reichtum oder sonst was bekommt, sondern dass er an Jesus glaubt und auch bereit ist, für ihn zu sterben. Einfach weil Jesus das wert ist. Weil das Leben bis in Ewigkeit darin besteht, Jesus zu kennen und mit ihm zu sein. Deshalb hat Paulus keine Angst vor dem Übertritt in die Ewigkeit. Dieser Satz wurde schon falsch verstanden. Deswegen möchte ich das einfach so sagen. Paulus bezieht hier nicht die Möglichkeit ein, dass ein Mensch sein Leben selbst oder auch fahrlässig beendet. Gott hat zu entscheiden, wo wir mit ihm und für ihn leben, auf Erden oder im Himmel. Gerade deshalb lässt Paulus sich auch von Gott führen, ob er jetzt gerade mit ihm im Gefängnis lebt oder außerhalb, auf einer schönen Schiffsreise oder unter großer Mühsal. Im Leben von Paulus soll geschehen, was Gott will, nicht was Paulus sich kurzsichtig ausdenkt und ausmalt und vielleicht erträumen könnte. Und deshalb lebt er dort mit Gott, wo Gott gerade mit ihm ist und wo Gott ihn haben will. Ob es nun auf der Erde ist oder im Himmel. Wer Jesus glaubt, kann also nie mehr verlieren. Weder im Leben noch im Tod. Außerdem ist Paulus davon ermutigt, dass Jesus ihm mit seinem Geist beisteht. Das hatte Jesus seinen Jüngern ja versprochen. Wenn sie vor Gerichte gezogen werden, weil sie an ihn glauben, dann wird ihnen der Heilige Geist eingeben, was sie zu reden haben. Auch das Gebet der Christen in Philippi, an die Paulus schreibt, trägt dazu bei, dass Paulus nicht zugrunde gehen wird in dieser Lage. Und da merkt man wieder, dass Paulus das geglaubt hat, dass es eine unfassbare Bedeutung für Gott hat, was wir ihm sagen im Gebet. Und dass die Christen für ihn beten, macht ihn zuversichtlich, dass die Sache auf jeden Fall ein gutes Ende nimmt. Wir haben vor einiger Zeit in den Nachrichten immer mal wieder über die in Pakistan zum Tode verurteilte Asia Bibi etwas gehört. Sie hat mehr als 8 Jahre im Gefängnis verbracht, weil sie als Christin bekannt war und dann in einen Streit mit muslimischen Frauen um ein Glas Wasser geriet. Sofort hat man ihr Blasphemie angehängt. Nun wurde sie endlich freigelassen. Da wurde auch international sogar drum gekämpft. Und die Organisation Open Doors hat sie vor 2 Wochen gefragt, jetzt nach ihrer Freilassung, ob sie denen etwas mitteilen möchte, die jahrelang treu für sie gebetet haben. Sie sagte mit einem Lächeln, ja, das möchte ich. Gott ist genauso bei ihnen, wie er bei mir war. Er lässt die Seinen nicht im Stich. Sie hat in der Gefangenschaft viel gelitten und ihre Kinder haben zu Hause gelitten, weil ihre Mutter nicht da sein konnte, 8 Jahre lang. Aber sie hat die Erfahrung gemacht, in jeder Lage bei Jesus geborgen zu sein. Und nun macht sie sich auf einen vermutlich langen Weg der Heilung. Aber sie ist nicht zerbrochen. Sie hat Lebensmut. Das nochmal so als ein aktuelles Beispiel, um nochmal deutlich zu machen, Glück erfahren wir nicht, indem wir versuchen, uns möglichst viele Glücksgefühle zu verschaffen. Glück kommt durch die Hintertür oder durch den Seiteneingang, während wir uns für wirklich Wichtiges einsetzen. Mit den Worten und dem Leben von Paulus lädt der lebendige Gott uns ein, unser Leben nicht für vergängliche, sondern für ewige Werte einzusetzen. Wir können heute über unser Leben gucken und neu entscheiden, wofür wir in Zukunft Zeit und Geld und Wissen und Können einsetzen wollen. Das hat natürlich sofort Einfluss darauf, wie wir leben, zum Beispiel mit Menschen. Ob nun in unseren Ehen oder in unserer Gemeinschaft hier oder mit unseren Arbeitskollegen. Mit Freunden. Das verändert den Umgang. Ist unser höchstes Ziel, dass der andere mich glücklich macht? Der Weg, den Jesus Christus gegangen ist und mit denen, die im Glauben geht, ist der, sie dazu zu gebrauchen, andere das Glück, dass andere das Glück erfahren, ihn zu kennen und seine Liebe zu empfangen. Gott sieht genau, was an uns und in uns und durch uns und um uns herum kaputt geht oder das Leben kaputt machen will. In seiner Liebe will er uns und jeden anderen Menschen mit seinem Leben beschenken. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir mit ihm leben können in Ewigkeit. Das Größte, was wir erleben können, ist unter allen Umständen für ihn unterwegs und in jeder Lage bei ihm geborgen zu sein. Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein hat es treffend auf den Punkt gebracht, was ich bei Paulus beobachte und selbst so erlebe. Damit möchte ich schließen. Das Geheimnis des Glücks. An Jesus Christus zu glauben, bedeutet nicht unbedingt, in jeder Hinsicht glücklich zu sein, sondern in Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück. Das Geheimnis des Glücks, ich wiederhole. An Jesus Christus zu glauben, bedeutet nicht unbedingt, in jeder Hinsicht glücklich zu sein, sondern in Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das eigene Glück. Eine gute Woche. Amen.